Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ich hier bin. Ich war ja vor einem Jahr schon mal hier und habe das letzte Mal gepredigt. Das letzte Jahr ging es mal um das Thema Gehorsam, wer sich noch erinnern kann. Darüber habe ich gesprochen. Und tatsächlich war ich aber jetzt dieses Jahr schon mehrmals hier in diesen Räumlichkeiten. Und zwar haben wir ja, wie denke ich mal, die meisten von euch mitbekommen haben, vom CVDM Praiseland auch hier in den Räumlichkeiten zwei Wochen sogar hier Programm durchgeführt. Und davon würde ich euch gerne noch erzählen, aber das mache ich im Anschluss an diese Predigt. Ich habe euch noch ein kleines Video mitgebracht, das wir nachher noch abspielen werden. Ja, aber zuerst, genau, nehme ich euch mal mit hinein in mein Thema. Und zwar, es gibt so mehrere Bibelstellen oder mehrere Bücher, die mich sehr faszinieren und mich persönlich begeistern. Und eins davon ist das Buch Hiob, ja, im Alten Testament. Und ich habe mich persönlich schon jahrelang mit diesem Buch beschäftigt, weil ich einfach gespürt habe beim Lesen, dass da so viel mehr drin steckt in diesem Buch, als man in erster Linie denkt. Ja. Und im Zuge meines Theologiestudiums habe ich dann auch eine Seminararbeit über dieses Thema schreiben dürfen und durfte dann also natürlich dann nochmal viele, viele Stunden mich damit beschäftigen, mit dem Hintergrund und dem ganzen theologischen Kontext von diesem Buch. Und ich möchte heute euch in einen Aspekt da mit hineinnehmen, und zwar das Thema Gerechtigkeit. Ja. Das Thema Gerechtigkeit bei Hiob, man könnte aber auch sagen, das Thema Gerechtigkeit im Alten Testament am Beispiel von Hiob. So, und zu Beginn möchte ich aber noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist, denn du hast uns versprochen, dass du hier sein wirst, wenn wir uns versammeln in deinem Namen. Ich liebe dich, Herr Jesus, und wir alle, wir lieben dich. Und ich bin so dankbar, wirklich, ich bin so dankbar. Ich kam hier heute Morgen rein und dachte, was für ein Geschenk, dass wir uns treffen dürfen, wo so viele Menschen leiden und einfach nicht dieses Geschenk der Gemeinschaft genießen können. Jetzt in dieser Zeit, da dürfen wir als deine Kinder uns treffen. Also das ist ja Wahnsinn. Und dass es auch noch staatlich geschützt ist, das kann man eigentlich kaum fassen, ja. Dass du es so weit gebracht hast, Herr, dass wir als deine Kinder, dass wir sogar einen Schutz haben, dass wir uns öffentlich versammeln dürfen. Also ich kann da nur staunen über deine Güte, deine Gnade. Auch dass ich hier in diesem Land leben dürfen, wir alle hier leben dürfen, um dein Wort zu hören, um dich anzubeten und um gemeinsam dir nachzufolgen und uns zu stärken in unserer Nachfolge. So bete ich jetzt, Herr, dass du dieses Wort von mir segnest. Ich bete, dass du unsere Herzen, auch meins, vorbereitest wie so ein Ackerboden und dass dieses Wort wie ein Same in diesen Ackerboden fällt und gute Frucht hervorbringt zu deiner Ehre. Amen. So. Ich möchte euch zu Beginn einen kurzen Überblick über dieses Buch Hiob geben. Kannst du mal gerade die nächste Folie anklicken und gerade mal dreimal weiter. Ja, danke. Ja, das Buch Hiob. Für die von euch, die das Buch noch nicht kennen oder einfach nur nochmal zur Auffrischung, das Buch Hiob, da geht es im Wesentlichen um die Person Hiob. Ja, die Hauptpersonen in diesem Buch ist Hiob, dann gibt es auch noch Gott, der da drin vorkommt, der Teufel sowie vier Freunde von Hiob. Ja, die alle da miteinander zu tun haben. Und das Buch selbst gehört zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Für den, der sich damit mal befasst hat, es gibt so verschiedene, also gerade im Alten Testament, auch bei den Juden, gab es so verschiedene Einteilungen. Und das Buch Hiob ist mit den Sprüchen, mit dem Psalm, Hohelied und Prediger, ist die Weisheitsliteratur, so wird es genannt. Vom Aufbau her, ganz interessant, ist am Anfang und am Ende so das Buch in einer Art Erzählform geschrieben und die mittleren Kapitel sind in einer poetischen Sprache gehalten. Ja, die Poesie bei den Juden damals ist ja ganz anders wie bei uns. Also da gibt es nicht irgendwelche Reime, die sich aufeinander reimen. Aber es ist sehr spannend, wenn man da mal so dahinschaut, dass eigentlich da ganz, ganz viel so mit Worten gespielt wurde und sehr viel ausgeschmückt wurde und in einer ganz, sehr schönen Sprache auch gehalten wurde. Okay, jetzt möchte ich euch ganz kurz zu Beginn nochmal mit hineinnehmen in die Geschichte, euch einen kurzen Überblick bieten über das Buch. Kannst gerne mal weiterklicken. Ja, so, und zwar das Buch Hiob. Die Geschichte handelt von Hiob und am Anfang des Buches gibt es einen Moment im Himmel, wo die Engel vor Gott kommen und mit denen auch der Teufel. Und der Teufel fordert Gott sozusagen heraus in Bezug auf diesen Mann Hiob und sagt, hey, nimm diesem Hiob doch mal alles weg, was er hat. Und dann wird er dir ganz bestimmt ins Angesicht absagen, sagt er. Und Gott lässt sich auf diesen Deal ein. Genau, du kannst gleich mal zwei, dreimal weiterklicken schon mal. Hiobs Gottesfurcht wird in dem Sinne auf die Probe gestellt. Und dann gibt es mehrere Kapitel, wo dann Hiob eine Konversation hält mit seinen Freunden, wo es dann immer hin und her geht über das Thema, warum ist das jetzt geschehen im Leben von Hiob? Und Hiob konfrontiert es mit der Frage, wie konnte das passieren, da er doch eigentlich ein gerechter Mann ist. Ja, genau, kannst gleich noch mal ein paar Mal weiterklicken. Super, genau, danke, das reicht schon. Und genau, das geht so mehrere Kapitel lang und ganz am Ende kommt der letzte Freund vom Hiob, kommt noch dazu, und zwar der Elihu, und der gibt dann auch noch so seine Meinung ab und sagt ein paar Dinge zum Hiob. Also er tadelt Hiob zum Beispiel dafür, dass er meint, dass es gar nichts nützt, gerecht zu sein und sündlos zu leben vor Gott. Und ganz am Ende tritt Gott auf den Plan und erzählt in mehreren Kapiteln, spricht er dann mit Hiob und gibt ihm Einblick in die Schöpfung, in seine Allmacht, eigentlich wie groß er ist, verschiedene Geschehnisse. Und ganz am Ende ist es so, dass Hiob dann überführt wird von Gott. Und im letzten Kapitel wird abschließend Hiob dann wieder gesegnet, ja, wie er davor gesegnet war, ganz am Anfang. Also war auch am Anfang ein sehr reicher Mann, ihm wurde alles genommen und dann wurde ihm viel mehr, als er anfangs hatte, wieder von Gott gegeben. Und die Freunde von Hiob werden dann auch noch getadelt von Gott, bis auf einen, nämlich den Elihu, der wird nicht getadelt. So, das ist ganz grob die Geschichte. Ja, einfach nochmal als Erfrischung eurer Gedanken. Jetzt möchte ich kurz auf das Thema Gerechtigkeit eingehen. Was bedeutet Gerechtigkeit im Alten Testament? Bitte mal die nächste Folie. Genau, kannst auch gleich nochmal einmal weiterklicken. Ja. So, Gerechtigkeit im Alten Testament. Sehr spannend, ihr habt ja alle, die ihr euch schon mal beschäftigt habt mit dem Alten Testament und die ganzen Mosebücher gelesen habt, bestimmt ist euch schon mal aufgefallen, dass es dort unendlich viele, also scheinbar unendlich viele, Opfergaben und Bestimmungen gibt über das Thema, wie werde ich meine Sünden wieder los, was muss ich tun, wenn ich das getan habe, wenn ich jenes getan habe und so weiter. Und eine Sache möchte ich kurz noch voranstellen, und zwar für einen Juden oder einen Hebräer vom Alten Testament bedeutet es, gesegnet zu sein von Gott, dass dieser Segen sich immer im Diesseits des Lebens auswirken muss. Ja? Also, als Erklärung, wir als Christen des Neuen Testaments, wir glauben ja zum Beispiel, dass wenn wir so leben, wie es Gott gefällt, dass wir unseren Lohn dafür im Himmel bekommen. Richtig? Ja, so steht es ja da. Gibt es viele Bibelstellen, die das so im Neuen Testament so erklären. Bei den Juden des Alten Testaments gab es dieses Paradigma, also diese Denkweise gab es nicht. Bei denen war das so, wenn Gott mich segnet, dann muss der Segen hier, heute und jetzt sichtbar sein, in Form zum Beispiel von materiellem Besitz oder von Schutz vor Feinden, Gesundheit, ja, keine Krankheit etc. Das heißt, ein Jude, der versucht so zu leben, wie es Gott gefällt, im Alten Bund, im Alten Testament, der erwartet auch, dass Gott ihn entsprechend segnet. Ja? Und da möchte ich euch kurz ein Zitat von David Pawson vorlesen. Das ist auf Englisch, ich lese es erstmal auf Englisch und dann übersetze ich es aufs Deutsch. The Jew of the Old Testament times was unable to see the problems of temporal life in the light of eternity. He felt that the justice of God must be seen in his life, since both good and bad people went to the same destination, Sheol, the place of shadowy existence where departed spirits slept. Ich übersetze es jetzt mal frei. Der Jude des Alten Testaments war nicht in der Lage, die Probleme des täglichen Lebens im Licht der Ewigkeit zu sehen, so wie wir Christen es tun. Er dachte, dass die Gerechtigkeit Gottes in diesem Leben sichtbar werden muss, da die guten und die bösen Menschen irgendwann sowieso an einem Ort enden, nämlich im Sheol. Ja? Das ist der Ort, wo die Geister schlafen, sozusagen. Ja? Also da gibt es da verschiedene Stellen, auch in den Psalmen zum Beispiel, wo es dann heißt, okay, die guten und die schlechten Menschen werden irgendwann dort enden. So, das war so die Perspektive von den Menschen damals. Und so war es natürlich auch für Hiob. Ja, Hiob, der hatte genauso diese Denkweise wie alle anderen Menschen damals, dass er meinte, okay, ich lebe so, wie es Gott gefällt und Gott wird mich dafür segnen. Und ganz eindeutig, wenn man die Stelle liest, gerade im ersten Buch von Hiob, dann sieht man ganz klar, Hiob war ein sehr reicher Mann, er hatte Tiere ohne Ende, er hatte Knechte, er hatte Mägde. Das heißt, er war größer als alle Söhne des Ostens. Genau. Und viele Kinder hatte er und so weiter. So. Und jetzt gibt es noch eine andere Stelle. Schalt mal weiter, bitte. Ja, 5. Mose 28. 5. Mose 28 unterstreicht oder erklärt so ein bisschen so diese Denkweise der Menschen des Alten Testaments, die damals gelebt haben. Und zwar wird darin beschrieben, in 5. Mose 28, am Anfang heißt es dort, wenn du deinem Gott gefällst und tust, was er zu dir sagt, dann wird Folgendes geschehen. Ja? Also wörtlich heißt es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Doppelpunkt. Und dann folgen die Segnungen. Ja? Mehrere Verse weiter heißt es dann, wenn du aber der Stimme Gottes nicht gehorchst, dann folgt folgender Fluch. Und dann werden mehrere Flüche aufgezählt. Und jetzt ist aber zum Beispiel in Vers 4, also 5. Mose 28, Vers 4, heißt es dann, eben wenn du Gott gehorchst und ihm gefällst, so lebst, wie er es möchte, zum Beispiel heißt es dann, Vers 4, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlands und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. So, und das ist ein gutes Beispiel eigentlich für die Geschichte von Hiob, weil Hiob hat genau das erlebt. Ja? Also er hatte viele Kinder, die Frucht seines Leibes war gesegnet, er hatte viel Ackerland, viel Land, er hatte viele Tiere. Also ein ganz klares Zeichen dafür eigentlich, dass er gesegnet ist und anscheinend, weil er ja anscheinend Gott gehorcht, also ein gottesfürchtiger, gottesgefälliger Mann war. Wir sehen hier also einen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja, das bedeutet, ich tue das und das kommt dabei raus. Ja, also ich tue das, was Gott gefällt und dann würde ich das erleben. Ich tue nicht das, was Gott nicht gefällt und dann werde ich das nicht erleben. So. Und jetzt komme ich zu diesem Wort Gerechtigkeit, über das ich sprechen wollte. Im Alten Testament war es nämlich so, dass Gerechtigkeit nicht durch gute Werke irgendwie hervorgebracht werden konnte. Also von wegen, ich verhalte mich, ich bin ein guter Mensch und dann sagt Gott, du bist gerecht. Sondern Gerechtigkeit kann nur durch das Darbringen von Opfergaben erfolgen. Ja? Also da kannst du mal weiterklicken. Genau, noch mal eins. Ja, zum Beispiel. Also ein Beispiel ist aus 3. Mose 4, genau. Da heißt es, wenn zum Beispiel ein Priester gesündigt hat, dann heißt es, wenn der gesalbte Priester sündigt nach einem Vergehen des Volkes, so soll er für seine Sünde, die er begangen hat, einen jungen Pharren ohne Fehl dem Gott darbringen zum Sündopfer. Ja, so. Und in dem Moment, wo er das tut, ja, er bringt ein Opfer dar für seine Sünden, steht er wieder vor Gott sündlos da. Hiob hat dasselbe gemacht. Das heißt, dass wenn seine Söhne und Töchter irgendwie eine Party gefeiert haben, hat er am nächsten Tag erstmal Opfergaben dargebracht, falls seine Kinder irgendwie gesündigt hätten in der Nacht. So, ja. So vorsorglich, um eben diesen Status der Gerechtigkeit wiederherzustellen vor Gott. Ja. Und zwar ihm, und er hat sogar Verantwortung für seine Kinder in dem Moment übernommen. Ja, genau, man könnte es auch, ich habe dann ein Zitat dazu auch gelesen nochmal, wie genau das vonstatten gegangen ist damals im Volk Israel. Am Versöhnungstag wird das Volk durch einen lebendigen Bock in einem rituellen Gestus entsühnt. Ja, das ist eben dieses Versöhnungsfest, und auch da muss es wieder ein Opfer geben. Ja, ihr versteht, es braucht immer ein Opfer in dem Moment, wo eine Sünde da ist. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Entweder es muss ein Schaf dargebracht werden, also geopfert werden auf dem Altar, oder eine Kuh, oder eben ein Bock, oder auch manchmal Tauben, etc. So, zusammenfassend, Gerechtigkeit im Alten Testament bedeutet also, dass die Schuld, die ein Mensch jemand anderem gegenüber hatte, aufgehoben wurde und die Beziehung der beiden Personen versöhnt wurde. Ja, also da geht es um zwei Personen. Man könnte aber genauso sagen, die Schuld zwischen einer Person und Gott. Ungerechtigkeit besteht durch Schuld, die nur durch ein Opfer wieder aufgehoben werden kann. Also Vollkommenheit oder Rechtschaffenheit eines Menschen wird dadurch wiederhergestellt. Ja? So. Also das Wort Rechtschaffenheit, so wie Hiob genannt wird, kann man auch übersetzen mit Vollkommenheit. Also so im Sinne von, ich bin vollkommen vor Gott, wenn meine Schuld gesühnt ist, und ich bin unvollkommen vor Gott, wenn meine Sünde mich vor Gott als schuldig darstellt. Genau, das nächste Bild wird es noch mal ein bisschen veranschaulicht für die Visuellen unter uns. Ja, in dem Moment, wo die Sünde, ja, wenn man hier die Waage sieht, einen Menschen ungerecht macht, nächstes Bild, durch ein Opfer wird die Person dann wieder in diese Stellung eines Gerechten versetzt. Okay, jetzt zu Hiob. Ja, also ich hoffe, ihr habt das jetzt mal noch ein bisschen begriffen. Es ist natürlich noch viel tiefer, dieses ganze Thema, ich wollte es nur mal anreißen, das Thema Gerechtigkeit im Alten Testament. Satan kam zu Gott in Hiob 1, und kannst mal die nächste Folie einblenden? Ja. Satan hatte eine ganz bestimmte Sichtweise, also auch ein bestimmtes Paradigma. Und zwar, er war überzeugt davon, dass Hiob nur deswegen Gott nachfolgt und gottesfürchtig lebt, weil Gott ihn so gesegnet hat. Na, Tun-Ergehen-Zusammenhang, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ja, also der materielle Segen in Hiobs Leben, der ist eigentlich sozusagen der Grund dafür, dass Hiob Gott gefallen möchte. Das kann man zum Beispiel auch daran sehen. Genau das, Moment kurz, ups, ich habe meine Zettel vertauscht, sorry. Kurze Werbepause. Jetzt hier. So, das kann man zum Beispiel daran sehen, an dem, was Satan im ersten Kapitel zu Gott sagt. Nämlich da sagt Satan, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du Gott ihn nicht und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Und jetzt kommt's, strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Also auch hier wieder dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja? Satan glaubt also, ein Mensch wird Gott nicht fürchten, wenn dieser ihn nicht segnet. So, jetzt geht's weiter, und zwar in den nächsten Kapiteln. Treten eben die Freunde Hiobs auf und beginnen eine Konversation, eine Diskussion mit Hiob. Und auch die haben eine ganz bestimmte Sichtweise. Mach's mal weiter, bitte. Ja, die Sichtweise von Hiobs Freunden. Es gibt einen Vers, da sagt einer von Hiobs Freunden, Wenn deine Kinder gegen Gott gesündigt haben, so hat er sie dahingegeben in die Gewalt ihrer Missetat. Bist du es aber, so suche Gott ernstlich und flehe um Gnade zu dem Allmächtigen. Wenn du lauter und aufrichtig bist, so wird er sich um deinetwillen aufmachen und dein gerechtes Heim wiederherstellen. In diesem Vers kann man ganz gut so die Worte wenn und dann raushören. Die Freunde von Hiob waren von diesem Wenn-Dann-Prinzip überzeugt. Ja? Wenn du das tust, das Richtige, dann wird das Gute das Richtige folgen. Wenn du das Falsche tust, wird das Falsche folgen oder der Fluch folgen. Ja? Hiobs Freunde waren überzeugt davon, dass Gott einen Menschen nicht einfach willkürlich bestraft, sondern sie waren sicher, dass Hiob in irgendeiner Art und Weise gesündigt haben muss, weil Gott bestraft doch nicht einfach so einen gerechten Menschen. Und das war das große Dilemma, mit dem Hiob da konfrontiert war in diesem Moment. Ja? Und das muss man sich mal überlegen. Versucht euch mal reinzuversetzen in die Situation. Ja? Es ist eigentlich relativ einfach, wenn deine besten Freunde zu dir kommen. Ja? Hiob hatte sogar seine Frau in dem Moment schon verloren. Die wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dann waren es nur noch seine Freunde. Nur noch 4 Freunde hatte er. Seine besten Freunde. Und selbst die zeigen mit dem Zeigefinger auf ihn und sagen, du hast irgendwo gesündigt. Ja? Und sein großes Problem war, da komme ich gleich noch darauf, dass Hiob gesagt hat, nee, das kann eigentlich nicht sein. Ja? Einer von seinen Freunden, der Eliphas, hat erzählt, dass er eine Vision hatte in der Nacht. Und im weiteren Verlauf der Diskussion mit Hiob kommt er auf diese Vision zu sprechen. Und da meint er, was ist der Sterbliche, dass er rein sein sollte? Und wie kann der von einer Frau geborene gerecht sein? Siehe, sein Heiligen, das sind die Engel, traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein vor seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche und Verdorbene, der Mensch, der Unrecht wie Wasser säuft. Hiobs Freunde waren überzeugt davon, es gibt keinen Menschen, der gerecht ist vor Gott, ja, der wirklich rein ist vor Gott. Und selbst die Engel, ja, heißt es hier, selbst die Engel machen Fehler, sind nicht perfekt vor Gott, heißt es hier. Und wenn selbst die nicht perfekt sind, wie viel weniger ein Mensch? Ja? Und das Problem ist, dass Hiob aber immer wieder antwortet und sagt, nee, das stimmt nicht. Ich habe nicht mich verschuldet. Und auf diesen Moment oder auf diesen Gedanken kommen sozusagen die Freunde von Hiob nicht klar und sagen zum Beispiel so Sachen wie, straft er dich etwa wegen deiner Gottesfurcht und geht er deshalb mit dir ins Gericht? Sind nicht deine Missetaten groß und deine Schulden ohne Ende? Ja? Also diese Hauptargumente von Hiobs Freunden sind immer wieder, du bist schuld, du bist schuld, du bist ein Sünder. Bam, 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 ja, die ganze Zeit. So, das ist ihr Ding, ja. Und immer so, das kann nicht sein, guck doch mal hier, Fluch in deinem Leben. Es steht doch in 5. Mose 28 ganz klar drin, ja. In 5. Mose 28 steht ja auch dieses so, wenn du Gott nicht gehorchst, was wird passieren? Die Frucht deines Leibes wird verflucht. Du wirst Krankheiten haben, ja. Hiob hatte Krankheiten, seine Kinder sind gestorben. Die Feinde werden kommen und werden dir deine Viecher rauben, deine Tiere. Genau dasselbe ist passiert. Ja? Also dieses Wenn-Dann-Prinzip ist eigentlich komplett logisch in dem Moment. Ja? Und dann ganz am Ende kommt dann eben noch der Elihu, das ist der 4. Freund von Hiob, und der sagt was ganz Interessantes. Und zwar sagt er, hältst du dies für recht, wenn du sagst, ich bin gerechter als Gott? Denn du fragst dich, was es dir nützt, wenn du sagst, was habe ich davon, wenn ich nicht sündige? Das steht in Kapitel 35, Verse 2 und 3. Ja. So. Und das war sozusagen die Sichtweise seiner Freunde. Und finde ich sehr spannend, wenn man bedenkt, dass da ja auch die ganzen Emotionen mitspielen. Ja. Ihr müsst euch überlegen, stellt euch vor, ihr werdet in so einer Situation, ihr erlebt sowas wie Hiob und dann kommen auch noch deine besten Freunde und meinen, ja, das ist halt, weil du Fehler gemacht hast. Ja. Stell dir vor, deine besten Freunde kommen zu dir nach Hause, du hast alles verloren, was du hast. Und dann sagen sie auch noch, ja, du hast wahrscheinlich gesündigt und Gott straft dich jetzt dafür. Wow, das wäre krass. Ja? Und man merkt an der Reaktion von Hiob in den Diskussionen, dass er das echt auch nicht so toll findet, wie seine Freunde da reagieren. Mach mal die nächste Folie bitte. Jetzt kommen wir zu der Sichtweise von Hiob. Wie geht denn Hiob um mit seiner Situation? Das ist ja so ganz spannend. Wir haben ja bestimmt alle schon mal Predigten gehört über das Buch Hiob. Und was wir ganz schnell so raushören oder was wir so an der Oberfläche so rausziehen, so als Lehre für uns, ist ja so dieses, ja, wenn wir schwere Sachen in unserem Leben erleben, dann sollen wir durchhalten, so wie Hiob. Ja, so. Das ist so ganz, sagen wir mal so ganz oberflächlich, das, was ich oft gehört habe in Predigten. Aber ich glaube, eigentlich geht die ganze Sache sehr viel tiefer. Weil Hiob, und ich habe euch ja jetzt gerade so dieses Fundament gegeben mit dem Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, wann ist ein Mensch mit Sünde und wann nicht und so weiter. Hiob war überzeugt davon, dass er nicht gesündigt hat. Und das ist eigentlich das Verrückte an diesem Buch. Ja? Das Verrückte ist nicht nur, dass ihm alles weggenommen wurde, sondern dass Hiob tatsächlich ein gerechter Mann war, ja? Und sowas erleben musste. Hiob sagt in einem Vers, und zwar in Hiob 31, Vers 6, er sagt, Gott wäge mich auf der Waage der Gerechtigkeit, so wird Gott meine Tadellosigkeit erkennen. Ja. Also stell es dir mal vor, du sagst, wie du hier bist, du sagst, ja Gott soll einfach mal gucken, er soll mein Herz überprüfen und dann wird Gott schon sehen, dass ich tadellos und ohne Sünde und ohne Fehler bin. Stell es mal so vor, du machst so eine Aussage. Wie geht's dir damit? Das ist mal so eine Frage. Ja? Wie geht's dir damit? Oder in Hiob 10, Vers 7 sagt Hiob, obwohl du Gott doch weißt, dass ich unschuldig bin und mich niemand aus deiner Hand erretten kann. Hiob ist überzeugt davon, dass er vollkommen perfekt, rein und sündlos vor Gott ist. In einem anderen Vers heißt es, Hiob 27, Vers 5, fern sei es von mir, dass ich euch Recht geben sollte, das spricht er zu seinen Freunden, jetzt kommt's, bis ich verscheide, werde ich meine Unsträflichkeit nicht von mir weichen lassen. Das heißt, im Kern sagt er, ist mir egal, was ihr sagt. Ich bin perfekt vor Gott, ich bin sündlos vor Gott, ich bin rein vor Gott. Ihr könnt noch so mit eurem Finger auf mich zeigen. Ich habe nichts falsch gemacht. Ja, ich weiß, alles wurde mir weggenommen. Ja, ich weiß, was in 5. Mose 28 steht. Aber es stimmt einfach nicht. Ja? Und dann gibt es noch viele andere Verse, wo er dann immer wieder beteuert und sagt, ich bin doch ein gerechter Mann. Ja, wo habe ich denn gesündigt? Und wenn ich es jemals getan habe, dann habe ich meine Opfer dargebracht, so wie es sein soll. Ja? Also Hiob äußert sich nach seinen Schicksalsschlägen, das ist auch nochmal ganz interessant, dass es für den Menschen keinen Gewinn darstellt, wenn er sich gerecht verhält. Weil das ist am Ende mittendrin ist es so sein Fazit. Er behauptet, dass die Gerechten leiden müssen und nicht vor Gott gesegnet werden. Und das ist so der eine Punkt, wo am Ende Hiob ja auch kritisiert wird für, dass er nämlich meint, ja, Gott ist eigentlich ungerecht und eigentlich handelt er willkürlich. Und ob man jetzt gerecht ist oder nicht, ist egal, weil im Endeffekt wird Gott die Gerechten und die Ungerechten alle verfluchen, sozusagen. Ja? Es lohnt sich eigentlich gar nicht, gerecht zu sein und sündlos zu leben. Das ist so sein Fazit. Nicht am Ende, aber mittendrin ist es so seine Erklärung. Ja? Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, was sagt Gott eigentlich zu dieser ganzen Geschichte? Ja? Bitte in die nächste Folie. Gottes Sichtweise. Am Anfang, haben wir ja schon gelesen, heißt es in Hiob 1, Vers 8, da sprach der Herr in dem Moment zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Wow, also das ist auch schon mal, finde ich, eine starke Aussage, dass Gott so eine Bewertung einem Menschen gibt. Ja, so sagt dieser Mann, wow. Mit dem bin ich zufrieden, der ist gerecht vor mir, der ist einfach untadelig, ja, unglaublich. Und dann kommt ja die Geschichte, wo Satan Gott herausfordert, Gott lässt sich auf diesen Deal, auf diesen Handel ein und sagt, okay, wollen wir mal sehen, was passiert. Und der Teufel kommt, nimmt ihm alles weg, ja, dann sagt Gott ein weiteres Mal, und zwar im Kapitel 2, Vers 3, Hiob hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du, Satan, ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Ja? Also ein weiteres Mal eine Bestätigung Gottes, dass Hiob ein gerechter Mann ist. Und dann ganz am Ende, ja, das ist natürlich die Frage, ja, was ist dann am Ende das Fazit von Gott nach all dem, was passiert ist? Heißt es dann in Kapitel 42, Vers 7, da sagt Gott: Es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter, das ist einer von den Freunden Hiobs: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht geredet von mir wie mein Knecht Hiob. So, man kann in keinster Weise irgendwo lesen, dass Gott den Hiob dafür tadelt, dass er meint, dass er sündlos und perfekt und vollkommen vor Gott ist. Das finde ich so krass. Ja? Nirgendwo steht es. Hiob wird getadelt, ja, er wird getadelt. Er wird getadelt dafür, dass er meint, dass Gott ungerecht ist. Ja, dass Gott einfach willkürlich handelt. Dafür wird er getadelt, ganz klar. Aber er wird nicht dafür getadelt, dass er behauptet, ich bin vor Gott unrein. Und das ist, also für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich das so lese, dann denke ich so, wie kommt der Hiob? Also es ist ja eigentlich ganz schön dreist, diese Behauptung aufzustellen, ja, ich bin vor Gott rein, ich bin vollkommen vor ihm. Ja. Im Alten Testament, müsst ihr euch vorstellen, alle die ihr das gelesen habt, ihr wisst, was es bedeutet für einen Juden des Alten Testamentes, wie viel Opfer er darbringen muss, ja, um vor Gott irgendwie perfekt und vollkommen zu sein. Ja. Es gibt so viele Stellen darüber, die behaupten so von wegen, ja, es gibt eigentlich keinen Gerechten vor Gott und so weiter, aber Hiob hat diese Bestätigung von Gott erhalten. Ja. So, was, ich meine, die Frage ist, was macht man damit? Ja, was bedeutet das, ja, dass Hiob diese Bewertung erhält? Und ganz ehrlich, für mich ist eigentlich dieses komplette Buch Hiob eine Vorschau auf das Neue Testament, auf den Neuen Bund. Und darauf möchte ich eigentlich jetzt gleich zu sprechen kommen. Nochmal kurz zusammenfassend, bitte die nächste Folie. Dreimal weiter, bitte. Ja, danke. Also die große Herausforderung für Hiob, nochmal zusammenfassend, war eben nicht, dass dem Hiob einfach nur alles weggenommen wurde, sondern die große Herausforderung war, dass er keine Erklärung dafür bekommen hatte, weil ja eigentlich dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang des Alten Testaments nicht gegriffen hat in seinem Leben. Das war ja das irgendwie Seltsame, was er nicht verstehen konnte. Und wo er so enorm herausgefordert war mit. Und interessant, und das finde ich einfach so spannend, ist, dass eben Hiob bis zum Schluss nicht davon abgewichen war, zu behaupten, dass er vor Gott ein gerechter Mann ist. Ja? Also selbst im Angesicht des Todes, als seine Freunde ihn zurechtgewiesen haben, ist er nicht darauf eingegangen und hat gesagt, ja, es könnte ja doch sein, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, sozusagen. Ja? Er bleibt aber bei seiner Behauptung, und das finde ich so spannend. Ja. Er hielt an seinem Glauben fest, auch ganz wichtig. Ja. Er hielt an seinem Glauben fest bis zum Ende. Da gibt es auch mehrere Verse, wo es heißt, ich verstehe dich nicht, Gott. Aber trotzdem, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja. Ich halte an dir fest, mein Gott. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, es war natürlich jetzt sehr interessant für euch alle, einfach mal ein bisschen Exegese, aber was hat das mit dir zu tun? Nächste Folie. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ich möchte auf einen Bereich unseres Lebens hinaus, wo wir manchmal als Christen, wie soll man sagen, in Gefahr laufen, auch ein falsches Paradigma an den Tag zu legen. Ja? Du kannst gerne mal den nächsten Punkt nochmal und nochmal. Ja. Oh, ist ein bisschen dunkel, gell? Ja. Also, es gibt manchmal in deinem und in meinem Leben Dinge, die wir nicht verstehen können. Schicksalsschläge, ja, der Tod eines geliebten Menschen, eine unheilbare Krankheit, wir verlieren viel Geld, unser Haus brennt ab, unser Auto geht kaputt oder ganz kleine Sachen im Alltag. Ja, platte Reifen auf dem Weg zum wichtigen Termin oder irgendwas. Ja, Dinge, wo wir einfach nicht verstehen können, warum muss ich jetzt sowas erleben? Warum? Ja, das kennen wir alle. Ja, wir alle haben Dinge erlebt in seinem Leben, die wirklich herausfordernd, hart und schwer waren. Und wenn wir als Christen, wir stellen uns natürlich dann schnell die Frage, ja, okay, und was sagt Gott dazu? Warum? Also wie spielt Gott damit rein? Ja, warum musste ich das jetzt erleben? Hätte Gott mich nicht auch beschützen können? Ja, Hätte Gott mich da jetzt nicht auch davor retten können? Oder wie auch immer. Ja, obwohl ich das jetzt durchlebe, wo ist da Gott in der ganzen Geschichte? Das sind so die Fragen, die wir uns schnell stellen, wenn wir Unrecht in unserem Leben erleben. Ja. Und prinzipiell wissen wir alle, dass im Neuen Testament es viele, viele Verse gibt, wo Jesus sagt, ganz ehrlich, es wird euch nicht unbedingt immer gut gehen. Die kennen wir alle, diese Verse. Ja. Jesus hat uns nicht versprochen, dass alles super laufen wird in unserem Leben. Definitiv nicht. Ja, er hat uns nicht versprochen, dass wir immer viel Geld haben werden, nie eine Krankheit haben werden, keinen Unfall etc. Das hat er uns nie versprochen. Ja. Er hat sogar gesagt, seid vorbereitet auf solche Momente. Aber interessant ist trotzdem die Frage, wie steht unsere Beziehung, also wie ist meine Beziehung zu Gott in dem Moment, wo sowas passiert? Ja. Und ich habe ganz, muss ich auch ehrlich sagen, ja, in meinem Leben habe ich oft erlebt, vor allem früher, dass wenn irgendwas passiert in meinem Leben, wo ich jetzt nicht unbedingt, so gewollt hätte, dass ganz schnell solche Gedanken kommen, vielleicht ist Gott irgendwie, vielleicht ist er irgendwie sauer auf mich. Vielleicht habe ich irgendwo was falsch gemacht und das ist jetzt seine Antwort. Ja? So, vielleicht gibt es in meinem Leben eine Sünde oder irgendwas, wo ihm nicht gefällt. Ja, und genau deswegen kommt es jetzt. Genau deswegen ist es jetzt passiert. So, ja. Und ich möchte euch heute diesen wichtigen Gedanken mitgeben, dass wir bei solchen Gedanken, die ich gerade formuliert habe, extrem aufpassen müssen. Ja? In Römer 8, Vers 29 bis 30, machen wir weiter bitte. Ist es das? Da ist die Folie zerflattert. Tut mir leid, ich lese es euch vor. In Römer 8, Vers 29 bis 30 heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Da geht es um dich übrigens. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, Jesus. Ja. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. Hier spricht Gott darüber, was er mit dir, mit deinem Leben getan hat, in der unsichtbaren Welt sozusagen. Ja? Er hat dich berufen, aber nicht nur das. Ja? Er hat dich vorherbestimmt und er hat dich gerechtfertigt. Ja? Gerechtfertigt wie? Gerechtfertigt dadurch, dass ein Opfer dargebracht wurde, um dich vor Gott darzustellen, schuldlos. Ja? Es gibt diesen tollen Vers in 1. Petrus 1, Vers 6 bis 8. Und das finde ich so interessant. Ihr werdet jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wie ist es möglich, dass wir Christen in der Lage sind, fröhlich zu sein, wenn schwierige Sachen in unserem Leben passieren? Wie können wir die Freude behalten und nicht komplett in ein depressives Loch abtauchen, wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen können? Ja? Und ich würde mal behaupten, in erster Linie dadurch, dass wir aufhören, diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang in unserem Leben zu festigen. Wenn du immer noch glaubst, dass Dinge in deinem Leben nicht gut laufen, weil Gott sauer auf dich ist, weil er dich bestrafen will, dann lebst du eigentlich in deiner Denkweise genau so, wie damals die Leute des Volkes Israels. Du denkst, ja, Gott ist sauer auf mich, weil ich das und das nicht getan habe. Ja? Du hast zwar deine Schuld bekannt vor Gott und hast um Vergebung gebeten und so weiter, aber denkst vielleicht immer noch an der einen oder anderen Stelle, aber vielleicht ist Gott nicht ganz so zufrieden mit mir. Ja, vielleicht, und genau deswegen erlebe ich keinen Segen. Genau deswegen passiert mir das und das und das und das. Ja? Und ich finde es so wichtig, dass wir wirklich uns damit beschäftigen, was es für eine Tragweite ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. wenn es wir bekennen, wir haben vorhin im Lobpreis gesungen, ja, wir bekennen, dass er gestorben ist für alle unsere Schuld. Warum denn? Ja, damit wir vor Gott dastehen, vollkommen. Ja, dass wir vor ihm stehen, gerechtfertigt durch das Blut seines Bundes. Und er ist nicht nur gestorben für die Sünden deiner Vergangenheit, sondern auch für die heutigen Sünden und sogar für die Sünden der Zukunft, wenn du sie ihm bekennst. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir manchmal gefangen sein können in diesem Paradigma des Tun-Ergehens-Zusammenhangs. Dass wir in unserem Leben manchmal tatsächlich schwierige Sachen, sogar Fluch, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, erleben und die ganze Zeit denken, ja, Gott ist sauer auf mich. Ja, wir sagen das natürlich nicht so, aber vielleicht ganz tief drin. Ja, Gott meint es nicht so gut mit mir, ehrlich gesagt so. Ja. Und ich muss das jetzt durchleben, weil ich halt hier und dort und ja, nicht das getan habe, was Gott wollte. Und hier ist es so entscheidend, dass wir diesen Blick, dass du deinen Blick deines inneren Herzens auf Jesus Christus richtest. Ja? Er ist der, der am Kreuz dafür gestorben ist, für all deine Schuld. Damit du, genauso wie Hiob, sagen kannst, solange ich lebe, halte ich fest an meiner Gerechtigkeit. Und auch wenn alles erschüttert wird, ja, selbst wenn die schlimmsten Dinge in deinem Leben passieren, es ist kein Zeichen dafür, dass Gott gegen dich ist. Und das finde ich so das Paradoxe. Ja. Aber hey, ist es nicht so eine hoffnungsvolle Botschaft in dieser Zeit jetzt gerade? Ja? Jetzt gerade, wo die ganze Welt erschüttert wird. Alles wird erschüttert. Ja? Nicht nur das Gesundheitssystem und die Sicherheiten, sondern unsere Wirtschaft wird erschüttert. Ja? Und wo man sich schnell die Frage stellen kann, oh ja, Gott ist bestimmt sauer auf uns. Aber du kannst sagen, nein, auf mich nicht. Auf mich nicht. Und auch wenn mir alles weggenommen wird, Gott ist für mich. Und er freut sich über mich, wenn er mich sieht. Ja? Er guckt dich nicht an mit diesem Stirnrunzeln, so, bin mir bei dem oder bei der nicht so sicher. Sondern er schaut dich an und in seinen Augen siehst du Freude. Und er sagt, hey, es ist alles okay zwischen dir und mir. Für mich, muss ich ehrlich sagen, hat es lange gebraucht, bis ich das verstanden durfte. Und es hat mir in meiner Nachfolge enorm geholfen. Zu verstehen, ich muss nicht immer gucken, okay, oh, wo habe ich jetzt und ja, ah, das ist jetzt wahrscheinlich, weil ich da Gott nicht gehorcht habe, darum muss ich jetzt den und den Fluch oder, ja, das sind ja manchmal so die kleinen Sachen nur, wo wir uns die Frage stellen, oh ja, bestimmt ist Gott jetzt böse auf mich. Es gibt ja so diesen bescheuerten Spruch, ja, das finde ich ja so, könnte ich mich aufregen, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, ja, ich glaube da einfach nicht dran und vor allem nicht für uns als Kinder Gottes. Zum Schluss möchte ich euch noch ganz kurz eine Veranschaulichung dessen, was ich euch gerade erzählt habe, darbieten. Und zwar, ich liebe Comics, ich liebe Cartoons. Und um einfach das nochmal zusammenzufassen, worüber ich gesprochen habe, habe ich euch ein Cartoon-Bild mitgebracht. Kannst du gerne mal eins weiter? Ah, das ist genau nochmal eins. Ein Cartoon-Bild. So. Und zwar veranschaulicht das eigentlich ganz gut, das, was Hiob durchlebt hat. Ja? Und zwar sehen wir im Vordergrund als Cartoonbild Jesus und im Hintergrund drei verschiedene Gestalten. Ja? Und jetzt schaut euch das mal an. Das sind diese drei Leute da hinten, der eine mit verschränkten Armen und hat irgendwie so ein Stirnrunzeln, der andere, der zeigt mit dem Finger auf den Betrachter des Bildes und der andere ruft irgendwas. Ja? Und da könnte alles, das könnte für alles Mögliche stehen. Ja? Aber in dem Moment, sage ich mal, das sind so die Freunde Hiobs. Die Freunde Hiobs, die so mit dem Finger zeigen und sagen, du hast gesündigt, du bist vor Gott unrein, du bist unvollkommen und deswegen passiert dir all das Schlechte in deinem Leben. Und in der Mitte, aber vor denen, steht Jesus und er schaut den Betrachter des Bildes an mit einem offenen, freundlichen Gesichtsausdruck. So von wegen, hey, ich freue mich, dich zu sehen, komm in meine Arme. Ja? Und das ist so dieser, ich wünsche mir so, dass es so für euch hängen bleibt, so dieser Gedanke so, in dem Moment, ja, wo alles Mögliche mit dem Finger auf dich zeigen möchte und wo deine Umstände sagen, ja, du bist schlecht vor Gott, ja, du bist nicht gesegnet, halte deinen Blick fokussiert auf das Kreuz, auf Jesus Christus und auf das, was er für dich getan hat. Ja. Er ist das ultimative, also das letztendliche Opfer, das ein für alle Mal dargebracht wurde. Wir müssen, also ich meine, ganz ehrlich, ich bin unglaublich froh darüber, dass ich nicht noch weitere Opfer in Form von Tieren und so weiter darbringen muss. Ja? Genau. Amen. Dankeschön. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Und ich bete, dass wir wirklich verstehen, was du uns dadurch sagen willst. Ich wünsche mir für jeden, der hier ist, dass er inspiriert wurde, dieses Buch Hiob sich nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Und gerade für all diejenigen von uns, die vielleicht sagen, ah, das glaube ich noch nicht so ganz, ah, das kann ich nicht so sehen, gerade für die bete ich, dass die nochmal wirklich dein Wort studieren und wirklich verstehen, was du uns sagen willst. Herr, wir wollen wirklich zu mehr Erkenntnis und Offenbarung deiner Wahrheit kommen. Und so bete ich, dass du unsere Herzen bereit machst, Herr, dass wir in der Lage sind, deine Wahrheit anzunehmen, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter deines Wortes, zu deiner Ehre. Amen. So, jetzt würde ich gerne noch euch kurz präsentieren, euch kurz mit hineinnehmen, was bei uns beim CVDM Praiseland so passiert ist. Ja. Ich schätze mal, ein paar von euch haben das schon mitbekommen. Es waren ja auch einige von euch involviert diesen Sommer in unsere Aktivitäten. Ganz kurz, wir haben am Anfang, also im Frühjahr, haben wir noch ganz fleißig unsere Camps geplant. Wir haben 9 verschiedene Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz geplant, also 9 verschiedene Wochen. Und am Ende mussten wir 8 davon absagen. Ja, das war am Anfang ziemlich deprimierend, so, ja, vor allem als eins nach dem anderen so abgesagt wurde. Und wir einfach gemerkt haben, unter diesen ganzen Corona-Auflagen ist es unmöglich, irgendwie da noch irgendwas zu machen. Ja. Und dann haben wir gesagt, hey Leute, lasst uns den Kopf nicht in den Sand stecken, lasst uns doch noch irgendwas machen. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt, das haben wir genannt Praiseland Move On und haben dann an verschiedenen Locations, also 4, 5 Städte in Rheinland-Pfalz, da war Mainz dabei, Kaiserslautern, da hatten wir 2 Standorte in einer Woche, in Kandel waren wir und also auch zum allerersten Mal in Kandel, zum ersten Mal in Mainz und hier bei euch für 2 Wochen. Und ja, da hatten wir haben ein Programm gemacht, ohne Übernachtung, unter allen Corona-Auflagen, ja, mit Abstand, bei allen Aktionen etc. haben wir wirklich versucht, uns an alle Auflagen zu halten und preis den Herrn, wir haben keine einzige Infektion, keinen einzigen Corona-Fall bei uns erlebt, dafür bin ich sehr dankbar. Insgesamt waren es, glaube ich, 192 Kinder, die im gesamten Sommer dabei waren dieses Jahr. Vergleichsweise mit den letzten Jahren natürlich sehr wenig. Ich sage ganz ehrlich, ich bin froh für jedes Kind, das dabei war und irgendwie die Botschaft vom Evangelium mitbekommen hat. Ja. Von daher bin ich ganz zufrieden und ich bin sehr, sehr dankbar für jeden, der da sich mit beteiligt hat, für all die Mitarbeiter. Ich danke auch im Namen vom Vorstand, auch jedem, der irgendwie gespendet hat, wenn der eine oder andere von euch sich angesprochen fühlt, vielen Dank. Und jetzt möchte ich euch noch kurz in so ein kurzes Video mit hineinnehmen. Wir haben ziemlich viel gefilmt jetzt auch diesen Sommer, damit ihr einfach sehen könnt, was passiert ist. Es geht nur 2 Minuten oder sowas, genau. Ich hoffe, das funktioniert. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Ja, das war der Sommer 2020. Ich vergaß vorhin zu erwähnen, wir haben jetzt nicht nur 2 Wochen unser Move-On-Konzept durchgeführt, wir hatten insgesamt 4 Wochen. Also wir hatten noch das Mutmacher-Camp, wofür ich sehr dankbar war. Das ist ein Camp in Kaiserslautern. Da haben wir 22 Kinder gehabt aus Brennpunktfamilien. Und dann nochmal ein Daycamp in Landau, also auch ein auch Tagesprogramm ohne Übernachtung, wie gesagt. Ja, stay tuned für 2021. Wir planen jetzt schon sehr fleißig, schon seit 2 Monaten, die nächste Saison 2021. Ein ganz großer Part und eine ganz große Sache, die jetzt gerade passiert ist, unser Umzug. Wir ziehen jetzt momentan gerade um vom Hunsrück, wo wir jetzt die letzten Jahre waren, wieder zurück nach Kaiserslautern. Ich war gestern den ganzen Tag dort. Wir haben unser Lager aussortiert, viel verbrannt, ja, viel verkaufen wir und so weiter, aber wir behalten natürlich auch einiges. So, das ist gerade so das Thema, das Große. Ja, das heißt, ab nächsten Jahr sind wir dann wieder in Schwedelbach, in Kaiserslautern. Und von daher, ja, herzliche Einladung für jeden, der sich da mal ausprobieren will oder mal wieder will als Mitarbeiter. Genau, und natürlich sind wir dankbar für jede Spende. Genau, ist alles, um wirklich die Kinder und Jugendlichen zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus. Dafür bin ich mit Leidenschaft dabei. Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte, und Gottes Segen euch.